Herzlich willkommen zu einem weiteren Fachgespräch vom Departement Soziale Arbeit. Wir sind ja seit längerem unterwegs mit ganz verschiedenen Themen. Heute freut es mich sehr, der Stefan Paulus, mein Kollege vom Departement, zusammen arbeiten auf dem gleichen Stock. Und das Thema, das ich gerne mit dem anschaue und da forscht er schon seit längerer Zeit, du hast ja ganz verschiedene Projekte, Publikationen, es geht um die Arbeit. Es geht ums Arbeitsfeld, es geht darin belastende Momente, es geht darin auch, was macht soziale Arbeit aus, was sind da innen auch Herausforderungen. Und da würde ich gerne mit dir auf den Weg gehen. Herzlich willkommen, dass du da bist und dass du zur Verfügung stellst.
Ja, vielen Dank, Stefan, dass ich hier sein darf, dass es geklappt hat. Ja, und ich freue mich.
Ich würde gerne einsteigen mit einem Gespräch, das ich gestern hatte, aus einem Coaching. Und zwar ein Sozialpädagoge, der seit über 10 Jahren in dem Feld arbeitet und jetzt in einer Weiterbildung ist. Und im Coaching hat er formuliert, er erlebt zurzeit ganz starke, belastende Situationen, die ihm Freude an der Arbeit macht. Also ein Teil, den er gesagt hat, ist das immer schwierigere Klientensystem, also sehr herausfordernde Krankheitsbilder. Er schafft in der Jugendpsychiatrie den Erwartungshaltungen innerhalb der Organisation, den ökonomischen Druck, wo er sagt, wir müssen immer sparsamer sein, wir müssen Ressourcen gezielt einsetzen. Also er wird müde und hat ihn so Symptome geschildert, wo ich dann finde, ja, wir können es jetzt mal ganz salopp sagen, hey, du musst aufpassen, dass du nicht in so eine belastende Situation kommst, wo psychische Krankheit, ein Burnout rauskommt. Ist das ein Phänomen, das zunimmt? Ist das eine Charaktereigenschaft von der sozialen Arbeit oder vom Handlungsfeld von der sozialen Arbeit?
Also du hast ja schon ganz viele Themen angesprochen. Um auf die Frage zu antworten, ob das zunimmt. Also man kann ganz klar sehen, dass es zunimmt. Es gibt eine schweizweite Untersuchung, der Job-Stress-Index. Der wird seit einigen Jahren, über 10 Jahren durchgeführt. Das ist eine periodische Untersuchung. Da werden Personen, Arbeitnehmerinnen gefragt, schweizweit, was sie als Belastung empfinden, wie viele Ressourcen sie haben, die Belastung zu copen, zu bewältigen. Und da wird festgestellt, dass im Laufe der letzten 10 Jahre sich die Belastungen anhäufen. Also dass ein Drittel aller Erwerbstätigen in der Schweiz mehr Belastung als Ressourcen zur Verfügung haben, um mit schwierigen Arbeitssituationen umzugehen. Also das heißt, ja, es nimmt zu. Im europäischen Kontext gibt es Studien, die sagen, dass jeder vierte Europäer, jede vierte Europäerin einmal in ihrem Arbeitsleben eine Stresserkrankung haben wird, die durch einen Arzt, eine Ärztin behandelt werden muss. Und vor allem auch in der sozialen Arbeit im weitesten Sinne ist es auch nochmal sehr speziell. Also da ist sozusagen die emotionale Beanspruchung, die emotionalen Belastungen sehr stark. Und das ist eigentlich ein ziemlich absurde Situation, weil wenn ich frage, warum Sozialarbeiterinnen Sozialarbeiter werden, dann sagen sie, sie haben Freude an der Arbeit mit Menschen, sie wollen was für die Gesellschaft machen, sie wollen der Gesellschaft was zurückgeben. Und genau dieser Punkt, also die Freude an der Arbeit mit Menschen, wird dann zu einer Belastung, eben weil sie zu wenig Ressourcen haben, um mit diesen emotionalen Belastungen umzugehen. Also das ist was ganz Typisches auch für die soziale Arbeit im weitesten Sinne.
Ich würde gerne dort noch schnell einsteigen. Du hast gesagt, ja, aber das ist auch erkennbar und feststellbar, dass auch Krankheitssymptome bei den Fachleuten eintreten. Also aufgrund von der Belastung, aufgrund vielleicht auch von der Schicksal von der Klienten, die man hat. Oder man kommt nicht weiter, man findet ja keinen Weg, wo kann die Förderung oder die Unterstützung, Beratung zu einem Ziel geführt werden. Und in einem Hearing von Leitungspersonen haben wir mal festgestellt, dass Krankheitstage der Fachpersonen zunehmen. Und das Problem ist, dass aber die Lebenswelten, Beratung, Begleitung von diesen Menschen ja muss gewährleistet werden. Also das heisst, Teammitglieder oder die dann nachher noch da sind, noch gesund sind, immer mehr Verantwortung übernehmen und dann natürlich das Risiko und Gefahr von weiteren Erkrankungen zunimmt. Ist das eine Spezialität der sozialen Arbeit oder ist das etwas, was sich allgemein in der Arbeitswelt spiegelt?
Also jetzt vielleicht nur mit Blick auf die soziale Arbeit. Wir haben gerade ein Praxisprojekt mit Studierenden abgeschlossen, die genau sich mit dieser Frage beschäftigt haben. Also wie gehen eigentlich Arbeitsteams mit Arbeitsbelastung und Fachkräftemangel um? Also das heißt, wie gehen Teams damit um, wenn jetzt in ihrem Team jemand ausfällt? Und aufgrund des Bezuges zur sozialen Arbeit, also dass man ja auch mit Menschen arbeitet, dass man ein Gefühl, eine Verantwortung empfindet den Menschen gegenüber, mit denen man zusammenarbeitet, die Klientin gehen Personen oftmals auch in diesen Teams über ihre Ressourcen hinaus. Sie arbeiten mehr, weil sie sozusagen ja auch mit Menschen zusammenarbeiten. Und das ist natürlich auch eine Gefahr, dass dann eigene Belastungsfaktoren nicht wahrgenommen werden, dass erste Symptome, dass man grübelt, dass man nicht einschlafen kann, dass man vielleicht Tinnitus hat, dass man darüber hinweggeht und diese Symptome nicht ernst nimmt. Und dann kann natürlich auch passieren, dass eben Erkrankungen sich manifestieren und es zu längeren Ausfällen kommt. Und vor allem auch bei Erkrankungen im psychischen Bereich, also das ist jetzt nicht wie ein Beinbruch, der nach einer gewissen Zeit heilt, sondern das können ganz unterschiedliche Krankheitsverläufe sein. Also wir haben zum Beispiel, wir dürfen mit der Klinik Geis zusammenarbeiten, ein Forschungsprojekt machen. Und wir haben dort die Krankheitsverläufe von Patientinnen untersucht. Und das ist jetzt nicht, also man kann sich das nicht so vorstellen, dass eine psychische Erkrankung von einem Tag auf den anderen stattfindet, sondern die entwickeln sich meistens über sehr, sehr lange Zeiträume, meistens sogar über Jahre hinweg, wo man auch dagegen ankämpft, wo man wieder Phasen hat, wo es gut läuft. Aber oftmals gibt es sogenannte Dekompensationspunkte, also wo man die Belastung nicht mehr handeln kann. Und dann passieren solche Situationen, dass man entweder Unfälle baut oder Belastungen hat, die dazu führen, dass man eben Erkrankungen erleidet, die ärztlich behandelt werden müssen.
Ich hake dort gerade nochmal ein. Der Sozialpädagoge hat mir gestern im Coaching gesagt, so das Fatale ist ein Stück weit, dass er zwar in einem Team schafft, aber wenn er im Alltag ist, wenn er im Berufsalltag ist, dann ist er oftmals allein. Und sieht dann, dass da drinnen auch Gefahr ist von Grenzverschiebungen. Mhm. Dass ich es halt dann schneller mache und nicht gleich qualitativ, nicht gleich fachlich, vielleicht nicht auf eine Methode gestützt, sondern sehr intuitiv mache, weil ich ja so schnell wie möglich wieder aus dieser Situation rauskommen will.
Ja.
Und da hat er gesagt, das ist nicht das, was er gelernt hat, oder das ist nicht seine Haltung, wie er gerne will, Sozialarbeiter, sozialpädagogisch arbeiten. Ist das nicht ein Kumulator, denn genau von dem, dass irgendwann dann halt einfach sagt, ich verabschiede mich aus dem Feld von der sozialen Arbeit?
Ja. Wenn man jetzt nochmal Studien anschaut, dann sind genau diese Faktoren, die du auch beschrieben hast, also Mangel an Zeit, Zeitdruck, wenig Ressourcen, um mit Klientinnen zu arbeiten, die Menge an Arbeit, die man hat, das sind natürlich belastende Faktoren. Und wenn man eben nicht genügend Ressourcen hat, die dagegen steuern, also Selbstverantwortung, eben auch in Planung auf Arbeitszeiten, in Planung auf Arbeitsmenge, dann entstehen da gefährdende Situationen. Was aber nochmal spezifisch ist, also Arbeitsbelastung, muss man auch nochmal unterscheiden, also Arbeitsbelastung und Arbeitsbeanspruchung. Also wir beide kennen ja auch den Zeitdruck, den unsere Arbeit ja auch mitbringt. Und für manche Personen ist Zeitdruck was Beflügelndes. Also vielleicht, ich weiß nicht, ob du so eine Person bist, wo du sagst, hey, wenn ich viel auf dem Schreibtisch habe, das spornt mich an, das bringt mich in den Flow. Und andere Personen ist es vielleicht eher, ich brauche eher Ruhe. Also es gibt sozusagen auch unterschiedliche Umgangsweisen mit Arbeitsbelastung. Oder wenn man das jetzt aufs Körperliche überträgt. Also eine Arbeitsbelastung, zum Beispiel ein 100 Kilo Gewicht zu tragen, ist vielleicht für eine Person, die muskulär ist, einfacher als jetzt für eine Person, die da das ungewohnt ist. Das heißt, die Arbeitsbelastung ist gleich 100 Kilo, aber die Umgangsweise, die Beanspruchung kann unterschiedlich sein. Und das ist natürlich abhängig von Ressourcen, von Coping-Strategien, aber auch von Bildern, von Selbstbildern, die man von sich hat. Schaffe ich das oder schaffe ich das nicht? Und das ist natürlich sehr schwierig. Also das, da liegt auch ein wichtiger Punkt in einem Coaching, in dem du bist, mit der Person dann natürlich auch zu überlegen, was sind denn eigentlich die konkreten Belastungen, die Beanspruchungen, welche Ressourcen hat die Person, wie geht sie, wie copt sie, wie bewältigt sie belastende Situationen. Das ist, glaube ich, wichtig auch in einem Coaching, das Subjekt und die Empfindung von Menschen in Bezug auf Arbeitsbelastung in Vordergrund zu stellen, zu modellieren, zu verstehen, also dass die Personen auch verstehen, wo ist ihre Handlungsfähigkeit eingeschränkt und wo müssen sie überlegen, dass sie handlungsfähig werden.
Mhm. Wenn ich da transferiere aus dem Coaching rausnehme, wo ja der Student oder der Sozialpädagoge ja jetzt ein Stück in Anspruch nimmt, ist im Zusammenhang mit der Weiterbildung. Mhm. Ja, darum hat er da Coaching. Jetzt transferiere ich da. Das würde heissen, Führungspersonen, Leitungspersonen müssen das umsetzen, was du jetzt gesagt hast im Coaching, oder? So ein bisschen anhören, wo sind Ressourcen, wie bewältigt er, wie sind seine Strategien, was ist auch seine Berufsbiografie oder seine Biografie, was bringt er da innen für Möglichkeiten mit. Da umgemünzt, das würde heissen, Führungspersonen so ermächtigen, bemächtigen, die Sensibilität zu haben, hinsichtlich auch der Wertschöpfung. Und der Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern. Wir haben mal ganz kurz miteinander einmal diskutiert, so Wertschätzungs-Alles von Organisationen. Oder? Wo die Organisation sagt, ja, wir gehen am Freitag mit dem ganzen Team regeln und am Samstag machen wir da. Und die Teammitglieder oder die Mitarbeiter sagen, ich würde gerne am Samstag mein Auto putzen, ich würde gerne posten, ich würde nicht so etwas machen. Also gut gemeinte Wertschätzungsaktionen von Unternehmen, von Arbeitgebern, von Leitungspersonen, kehren sich ins Gegenteil um. Gibt es da Überlegungen von einem Arbeitsforscher, wie gehe ich mit solchen Wertschätzungsideen oder Wertschätzungsgedanken um?
Ja, also solche Teamanlässe sind bestimmt auch gut gemeint und können auch zum Gemeinschaftsgefühl beitragen. Das muss nicht unbedingt negativ sein, im Gegenteil, das können auch schöne Anlässe sein. Aber ich glaube, Wertschätzung in Bezug auf Arbeitsbelastung heißt ja auch, oder Anerkennung in Bezug auf Arbeitsbelastung heißt ja auch, zu verstehen oder sich erstmal klar zu machen, was ist eigentlich Anerkennung? Was ist Wertschätzung? Und Wertschätzung basiert ja auch auf einerseits darauf und Anerkennung basiert ja auch darauf, dass man die Person gegenüber erkennt. Wer ist es eigentlich? Was braucht er, um wertgeschätzt zu werden? Was sind sozusagen seine Bedürfnisse? Was sind fehlende Ressourcen oder was wären Ressourcen, die er benötigt, um bestimmte Arbeitssituationen gut bewältigen zu können? Und das heißt ganz sicher, dass man bei der Bewertung von Arbeitsbelastung das sozusagen nicht nur aus dem ökonomischen Verständnis herausmacht oder aus einem Arbeitgeberverständnis und Arbeitgeberinnenverständnis herausmacht, sondern dass man die Person, die von Arbeitsbelastung betroffen ist, dass man sie diese Belastung auch bewerten lässt, weil sie empfindet ja diese Bewertung. Ich kann als Arbeitsforscher ist für mich das natürlich sehr wichtig, zu verstehen, woran leiden eigentlich Personen. Nur dann kann ich Maßnahmen entwickeln, die auch spezifisch für die Person wichtig sind, um die Situation meistern zu können. Das heißt, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also nicht nur die Person und ihre Empfindung zu lernen, zu verstehen, sondern auch das Umfeld. Also Personen arbeiten ja oft nicht isoliert, sondern Arbeitsteams. Und das war zum Beispiel auch ein Ergebnis vom Praxisprojekt, das wir gemacht haben zum Fachkräftemangel und Arbeitsbelastung in Teams, dass es vor allem auch darum geht, dass die Arbeitsteams, die ja lange Zeit ja auch zusammenarbeiten, oftmals über Jahrzehnte ja auch stabil funktionieren, dass man sie auch in diese Bewertung von Belastungen mit einspannt. Also, dass man eben Arbeitsteams und Personen, die arbeiten, viel mehr Autonomie auch gibt, viel mehr Selbstbestimmung gibt. Zumindest mal die Handlungsfähigkeit gibt, Arbeitsbelastung beschreiben zu können. Mhm. Und dann natürlich auch je spezifische Maßnahmen entwickeln zu dürfen. Eine Maßnahme kann für eine Person gut und richtig sein, die gleiche Maßnahme kann für dieselbe Person eigentlich unnütz sein. Und das geht es auch ein Stück weit zu erfassen und zu erforschen, was eigentlich die spezifischen Bedürfnisse sind und wie man die adressieren und umsetzen kann.
Das ist natürlich auch eine Erfahrung, die ich jetzt nach fast 35 Jahren leite, so der Anspruch, kollektiv zu wirken und individuell zu greifen. Oder? Und dass da oftmals nicht passt, oder? Das Kollektiv, den halt wirklich nicht alle individuellen Bedürfnisse und Anforderungen und Erwartungen kann abdecken. Aber irgendwo musst du in einem Kollektiv reagieren, weil du gar nicht Ressourcen und eine Möglichkeit hast, auf jedes Individuum, einzusteigen. Ich möchte nochmal gern so den belastenden Moment oder so ein zentrales belastendes Moment aus der sozialen Arbeit mit dir noch anschauen. Und zwar die sogenannte, und jetzt sage ich es mal ganz salopp, wie es aus Coachings rauskommt oder aus Erfahrungsbereichen kommt, Sandwich-Situation. Also ich war mal an einer Besprechung als Beobachter, wo es um Hilfssystem gegangen ist. Und dort hat eine Sozialarbeiterin 7 Vertreter von unterschiedlichen Hilfssystemen gehabt. Also da ist der Jugendanwalt dabei gewesen, da ist jemand von der Kästbe dabei gewesen, da ist jemand von der IV dabei gewesen, da ist der Therapeut dabei gewesen, da sind die Eltern dabei gewesen. Also unglaublich dicht und wuchtig, die Hilfssysteme. Und am Schluss, bei der Auswertung, wo wir uns dann angeschaut haben, wie sind die Verläufe gewesen, ist wie so das Elend zurückgeblieben, ich genüge niemandem.
Ja.
Oder? Also wir können es ja auch fachlich sagen, die Mandatslogik.
Ja.
Dass verschiedene Erwartungen da sind von all den Protagonisten, die alle Erwartungen haben, berechtigte Erwartungen, gut formuliert. Und der Druck steigt. Und sie hat am Schluss gesagt, ich genüge eigentlich gar niemandem mehr. Und das Fatale dann in der Selbstreflexion, ich genüge mir dann auch nicht mehr.
Mhm.
Also ist das auch etwas, wo du in deiner Forschung, in deinen Projekten, in deinen, bei den Betrachtungsweisen oder, auch festgestellt hast?
Also Rollenkonflikte sind ein ganz großes Thema, wenn es um Arbeitsbelastung geht. Oder auch, wir haben zum Beispiel Interviews auch mit Personen in der Klinik Geis, also mit Burnout-Patientinnen gemacht. Und da treten diese Rollenkonflikte als ganz, ganz zentrales Moment auf. Oder wir haben mit LKW-Mechanikern Interviews geführt. Also überall spielen Rollenkonflikte eine entscheidende Rolle auch. Also ein typischer Rollenkonflikt ist eben, ein Arbeitgeber, Arbeitgeberin hat Erwartungen an dich und du hast vielleicht von dir selbst auch das Gefühl, hey, ich will ein guter Mitarbeiter, eine gute Führungskraft sein. Einerseits, aber andererseits bist du vielleicht ein Vater, eine Mutter oder hast pflegende Angehörige. Das heißt, du hast sozusagen von der anderen Seite, von der Fürsorgeseite, von der Sorgearbeitssphäre auch noch Erwartungen an dich. Dann hast du natürlich das Gefühl, wem mache ich es jetzt recht? Welche Erwartungen erfülle ich? Und das kann natürlich zu einem Konflikt auch führen, zu einem innerpsychischen Konflikt. Und wir haben halt festgestellt, dass viele Personen als allerletztes dann auf sich schauen. Und dass sie viel zu spät kommen. Also, dass sie halt über ihre Ressourcen hinaus arbeiten, länger arbeiten, nicht mehr auf sich schauen, keine Selbstsorge mehr betreiben. Das ist natürlich ein Riesenthema und das sind ja auch die Konflikte, die dann auch an einem nagen. Wie mache ich es recht? Und da kommt die eigene Person, vor allem auch im sozialen Bereich, wo man das Gefühl hat, eben man muss vor allem auch für Personen, die sozusagen nicht die Möglichkeit haben, nicht die Fähigkeit haben, sich zu wehren oder die Unterstützung brauchen, dass man für sie auch besonders da sein muss. Also dieses schlechte Gewissen, das dann eintritt, führt natürlich oft dazu, dass über die Maßen gearbeitet wird. Und das ist auch ein schwieriger Punkt, da für sich auch eine Abgrenzung gegenüber dem Arbeitgeber, Arbeitgeberin zu machen, aber auch vielleicht gegenüber der Familie zu sagen, hey, ich brauche jetzt mal Zeit für mich. Ich muss mal mit meinen Kollegen oder Kolleginnen tanzen gehen, singen gehen, auf Skitour gehen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch auf sich zu achten.
Es sind so mal Rückmeldungen aus verschiedenen Weiterbildungen, wo ich dann überkomme, wo Aussagen sind wie, jetzt fällt jemand aus, ich komme das Telefon über als Gruppenleiter, als Teamleiter, als Bereichsleiter, komme das Telefon über, oh, ich kann nicht kommen, ich bin krank, ich liege im Bett. Und dann rufe ich immer zuerst die gleichen an, wo ich weiss, dass sie relativ schnell Ja, ja. Sag, ja.
Ja, klar.
Also das heisst, ich belasche dann immer wieder die gleichen Engagierten von dem Persönlichkeitsprofil her, gleich gelagerten Leute.
Ja, typische Dynamik. Ja.
Da ist ja dann die Spirale.
Ja.
Irgendwann sind die nicht mehr fähig, nicht mehr willens, dann können da in dieser Qualität und in dieser Anforderungslogik zu bieten, die eigentlich eingefordert ist. Ich weiss, du forschst auch im Zusammenhang mit Landwirtschaft.
Ja.
Burnout und Landwirtschaft. Also ich habe mich immer gefragt, warum macht soziale Arbeit in der Landwirtschaft? Erlebst du jetzt in der Forschung Burnout, belastende Situationen in der Landwirtschaft, parallel zu dem, was in der sozialen Arbeit passiert?
Also durchaus, aber auch sehr spezifische Unterschiede. Also was natürlich auch ähnlich ist, ist die Anerkennungsthematik, also soziale Arbeit ist gesellschaftlich, also die gesellschaftliche Anerkennung ist so ambivalent, es wird auch oft belächelt, soziale Arbeit. Ich denke, das ist ein Problem, was möglicherweise auch zum Fachkräftemangel beitragen kann, also diese Anerkennungsthematik, wie soziale Arbeit in der Gesellschaft gesehen wird, welchen Stellenwert auch soziale Arbeit hat oder welchen Stellenwert vor allem auch unsere Klientinnen haben. In der Gesellschaft. Und das zeigt sich natürlich auch, was für eine Art Gesellschaft wir sind. Die Anerkennungsthematik ist auf jeden Fall auch eine große Problematik in der Landwirtschaft, vor allem auch in der urbaneren Schweiz. Was bei der Landwirtschaft nochmal spezifisch ist, es gibt da auch eine sehr, sehr hohe Arbeitsbelastung, es gibt sehr hohe Suizidraten ja auch in der Landwirtschaft. Und wir haben uns gefragt, okay, warum werden denn Angebote, also auch sozialarbeiterische Angebote, Beratungsangebote im psychosozialen Bereich, warum werden die nicht angenommen? Das war sozusagen eher nochmal unsere Fragestellung zu überlegen, warum nehmen betroffene Personen keine Hilfen in Anspruch? Also es ist ein sehr, sehr schwer zugängliches Feld für die soziale Arbeit im weitesten Sinne, für Beratungsdienste. Und was ich, glaube ich, nochmal unterscheidet von den Arbeitsbelastungen, lange Arbeitszeiten, also wenn man vor allem in der Viehwirtschaft tätig ist, sind sozusagen lange Arbeitszeiten, wenig Pausen, wenig Urlaub, sind an der Tagesordnung. Und das weiß man ja auch aus der Burnout-Forschung. Also wenn man wenig Zeit hat, sich zu regenerieren, dann sind quasi auch manifeste Arbeitsbeanspruchungen können quasi entstehen.
Und bei der Landwirtschaft würde ich sagen, ähnlich mit einigen Handlungsfeldern von der sozialen Arbeit, ich habe Arbeit auch am Samstag und am Sonntag und am Abend und am Morgen früh, melken, Vieh, die gebären in der Nacht und. Und das ist ja ähnlich in bestimmten Handlungsfeldern von der sozialen Arbeit. Ich habe 365 Tage, 24 Richtig. Stunden. Ich bin da und würde gerne jetzt mit dir noch anschauen, die Lebenswelten der Klienten in der sozialen Arbeit ist nicht anschlussfähig an die Arbeitswelten der Sozialarbeit.
Ja, aber das ist ja auch grundsätzlich bei allen Arbeitsbranchen, die mit Personen arbeiten, haben diese Problematik. Ob das im Krankenhaus ist, ob das bei der Feuerwehr ist. Also die Gesellschaft ruht ja nicht. Sondern die ist 24 Stunden präsent und Hilfeleistungen müssen ja auch 24 Stunden präsent sein. Also insofern ist es halt ein Fulltime-Job, diese soziale Arbeit oder der Dienst an der Gesellschaft und das ist natürlich auch sehr herausfordernd für Personen, also persönlich, um auch funktionierende soziale Beziehungen außerhalb von der Erwerbsarbeit noch zu haben. Und das ist, glaube ich, sehr konfliktreich.
Was können wir machen? Also ich höre da
ja.
Und ich würde alles unterschreiben, was du jetzt gesagt hast. Und jetzt habe ich trotzdem Menschen, die Unterstützung brauchen. In welcher Form auch immer.
Ja.
Im Alltag, in der Form von Hygiene, von der Pflege, von der Krisenbewältigung und. Und ihr Leben findet halt 24 Stunden statt. Und halt auch am Sonntag und am Silvester und an Weihnachten. So, und ich höre dann die Fachperson aus der sozialen Arbeit, die sagt, und ich habe Familie, ich habe ein soziales Gefühl, ich habe ein Freundschaftsnetzwerk. Und das funktioniert dann, wenn ich eigentlich arbeiten sollte. Ich bringe das nicht überein. Und was können wir machen? Müssen wir die Klienten domestizieren, der Arbeitswelt und der Arbeitsbedürfnis von der sozialen Arbeit zu passen? Oder müssen wir andere Formen von Organisationen finden? Müssen wir andere Prozesse finden? Müssen wir andere Formen von Empowerment? Wo stehen wir jetzt bei der sozialen Arbeit?
Das ist eine spannende Frage. Man könnte sich überlegen, sind diese Formen der Arbeitsorganisation noch zeitgemäß? Also, dass Beruf und Freizeit miteinander vereinbar sind. Also sind, muss man nicht nochmal nachdenken, was attraktive Arbeitsbedingungen wären, damit eine Vereinbarkeit gelingen kann. Und das ist sozusagen auch für alle Bereiche, die Picketdienst machen, die Schichtdienst machen, die lange Arbeitszeiten haben. Also da zu überlegen, okay, welche Arbeitsorganisationsmöglichkeiten gibt es, die Arbeitsbedingungen so zu verändern, dass man noch genügend Zeit hat, sich um sich zu kümmern. Das ist der eine Punkt. Ich glaube, es braucht auch noch Forschung. Also es braucht auch branchenspezifische Forschung. Wie kann man mit diesen Herausforderungen umgehen? Und vor allem auch in der sozialen Arbeit kann man sich vielleicht auch die Frage stellen, kann man nicht Teams in der Schichtplanung mehr Autonomie geben, dass sie sozusagen selbst auch die Schichtpläne so gestalten können, dass sie besser untereinander tauschen. Vielleicht kann auch künstliche Intelligenz, Digitalisierung dazu beitragen, dass man agilere Schichtpläne entwickelt. Natürlich braucht es auch mehr Fachkräfte. Also das ist ja auch eine gesellschaftliche Frage. In welcher Gesellschaft wollen wir leben? Also es bräuchte darüber auch eine Debatte, zu überlegen, will man in einer Gesellschaft leben, wo die Älteren, die auf Pflege, die pflegebedürftig sind, dass man sie 2 Minuten morgens Zeit hat, eine Person Zeit hat, sie aus dem Bett zu holen und frisch zu machen. Also ist das eine Gesellschaft, in der wir so mit unseren Mitgliedern umgehen, die hilfsbedürftig sind? Das ist für mich halt auch eine Frage, die wir nicht allein in der sozialen Arbeit entscheiden können. Da braucht es eigentlich auch eine gesellschaftliche Debatte darum, wie wir mit unseren Klientinnen umgehen wollen oder wie auch Klientinnen behandelt werden wollen. Das fragt ja niemand. Das fragt niemand.
Ich frage jetzt da. Du hast natürlich jetzt unglaublich viel auf Fässer aufgemacht oder Fenster aufgemacht, wo man mit allen Gemächten einfach so 2, 3 Stränge mit dir einfach noch anschauen, so ein bisschen fokussiert anschauen und genau diese Frage ein Stück weit stellen. Erste Frage ist, müssen wir nicht soziale Arbeit, wie sie historisch gewachsen ist, auch mit ihren Organisationen, mit ihren Handlungsfeldern, auch mit ein Stück weit mit ihren Methoden, müssen wir die jetzt nicht neu denken? Und zwar grundsätzlich neu denken. Und sie neu denken, zum Beispiel in einem partizipativen Moment mit den Klienten, mit den Peer, mit den Selbstvertretern. Oder dass wir weggehen vom reinen Experten, Logik in der Gestaltung, in der Formung, in der Rahmung von den Organisationen, von den Hilfs- und Unterstützungsangeboten wegkommen und sagen, wir brauchen jetzt das partizipative Moment, wo wir die mit an Bord holen.
Ja, bin ich bei dir. Ich denke, das wäre eine sehr wichtige Debatte, stärker zu verstehen oder die Subjekte stärker in den Fokus zu rücken, auch die soziale Arbeit von einem Subjektstandpunkt aus zu denken. Nicht one size fits all, also dass man bestimmte Maßnahmen für alle Klientinnen entwickelt, sondern eben, dass man Klientinnen mit in Prozesse, mit in die Hochschule nimmt, dass sie sozusagen auch aus ihrer Perspektive erzählen und dass man gemeinsam überlegen kann, was wäre denn eigentlich gute soziale Arbeit, wie man das finanzieren kann, das wäre nochmal ein anderes Thema. Aber das wäre zum Beispiel ein sehr, sehr spannender Punkt, dass man nicht über Personen spricht, sondern dass man mit Personen spricht, dass man unsere Klientinnen auch qualifiziert, aktiviert, ein Teil auch von diesem Prozess zu sein, dass man sie nicht behandelt, sondern dass man sie zu handlungsfähigen Personen auch in dieser Beziehung macht, indem man auch die die Handlungsfähigkeit in den Vordergrund rückt und nicht den Ablauf, dass der geregelte Ablauf des Betriebes, der ökonomisch rentable Ablauf des Betriebes in den Vordergrund rückt. Weil dann passieren nämlich genauso Situationen. Also diese Extensivierung und Intensivierung von Arbeitstätigkeiten führt einerseits zum Ausbrennen von den Kolleginnen und Kollegen in der sozialen Arbeit und so auf der anderen Seite einfach zu schlechter sozialer Arbeit. Also wenn man nur Zeit hat, Leute satt und sauber zu behandeln, also satt und sauber zu machen, das ist für mich nicht gute soziale Arbeit.
Wir haben gestern einen Podcast gehabt mit einer Frau, die eine ganz schwierige und herausfordernde Lebenssituation hatte. Und sie hat gesagt, was ihr unglaublich geholfen hat, ist Ermächtigung. Also, dass sie wieder teilen können an ihrem Schicksal, an dem, wie das Leben ist. Also, da hat wie für sie einen heilenden Moment gegeben, also die Ermächtigung. Also, das, was du sagst, hat auch etwas mit einer unmittelbaren sozialen Arbeit zu tun. Lass mich noch den zweiten Strang mit dir anschauen. Du hast eine Veröffentlichung gemacht vor etwa 10 Jahren, wo es um Arbeitsbelastung und Gesundheitsmanagement geht, 2016. Jetzt sind wir 2025 und da ist echt viel passiert. Wir haben Corona miteinander erlebt, da hat auch soziale Arbeit und ihre Handlungsfelder auch ganz stark gefordert und neu ausgelotet im Sinne von Verantwortlichkeit, im Sinne von der Stellung innerhalb von der Gesellschaft. Dann haben wir die ganze Digitalisierung, die Transformation, wo wir auch drin stecken, oder? KI, wo in den letzten 2 Jahren, einfach, da kennen wir ja, die, das selbst, wirksame im technologischen Bereich. Dann haben wir den ökonomischen Druck, den man immer stärker merkt, oder? Wir müssen immer präsenter sein, wir müssen effektiver, effizienter sein. Also, das sind so Elemente drin. Hast du nicht das Gefühl, dass jetzt aus Sicht vom Arbeitsforscher oder das Feld von der Arbeit sehr gut kennt, dass grundsätzlich die Arbeit, wo dann auch soziale Arbeit einen Auftrag kann haben oder ein Teil den ist, muss hinsichtlich zum Beispiel vom Einkommensverständnis, hinsichtlich auch von der Wertlogik, ganz anders, ganz logischer müsste entlang von den Entwicklungen denkt und gestaltet werden. Mhm.
Gut, das ist jetzt ein Riesenfeld. Also wir sind momentan in einer sehr spannenden Transformation. Wenn ich jetzt sozusagen sehe, wie sich Arbeit in den letzten 100 Jahren entwickelt hat, also sozusagen auch, wie sich Arbeitsbelastung, wie sich Arbeitserkrankungen entwickelt haben. Also es geht sozusagen weg, also die Industrialisierung, die noch sehr mechanisch auch war, wo sozusagen auch sehr mechanische Unfälle passiert sind. Das hat sich verändert in so einem Bereich, dass viel stärker auch psychische Erkrankungen eher zum Vordergrund stehen. Damit gehen natürlich sehr viele Herausforderungen auch im Feld der Arbeitsforschung mit einher. Nämlich, wie kann man eigentlich sozusagen psychische Erkrankungen erkennen, wenn die ja so individuell sind? Das heißt, da muss man auch ein Stück weit weiter überlegen, wie kann man sozusagen das Subjektive mit einbauen oder mit aufnehmen, dass man auch Subjekte empowert, wie du gesagt hast, oder versucht auch zu partizipieren, dass sie Arbeitsbelastungen beschreiben können. Denkt dem Bereich der Arbeitsorganisation oder der Arbeitsmittel, da wird sich, also ist auch sehr spannend, das zu beobachten, dass immer mehr technische Hilfsmittel uns das theoretisch auch das die Arbeit erleichtern können. Und das ist vielleicht auch eine großartige Situation, in der wir sind. Also wenn man überlegt, welche Hilfsmittel, also gerade auch durch KI mittlerweile existieren, könnte man auch sagen, hey, eigentlich müssen wir gar nicht mehr so viel arbeiten. Wir könnten Technologien, Roboter und so weiter die schwierige, gefährliche Arbeit machen lassen. Und wir könnten sozusagen auch mehr Zeit als Gesellschaft haben, um uns mit anderen Dingen zu beschäftigen. Das ist aber nicht der Fall. Weil die technologischen Entwicklungen werden ja von kommerziellen Unternehmen vorangetrieben. Und ich weiß nicht, ob die einen gesellschaftlichen Auftrag haben, aber sie haben zumindest mal einen Auftrag, eine Wertschöpfung zu generieren, also Profite zu erwirtschaften. Und die stehen oftmals im Widerspruch mit den Bedürfnissen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Also das ist auf jeden Fall eine Debatte. Und damit geht ja natürlich auch eine Gefahr einher. Es gibt diese Oxford-Studie, Die beschreibt, dass bis im Jahr 2030 47% aller, ich glaube 47, knapp 50% aller Tätigkeiten oder Berufe, die es jetzt gibt, durch Maschinen, durch künstliche Intelligenz, durch Roboter ersetzt werden.
Ich komme im Zusammenhang mit Fachkräftemangel, da würde ich mit dir sicher den noch zum Schluss für unseren Fachgespräch anschauen. Komme ich noch dazu, ich würde noch gerne den dritten Strang noch mit dir anschauen. Ich bin vor 45 Jahren in soziale Arbeit eingestiegen, 1978. Und da hat's, die Ausbildung ist noch Heimerzieher gewesen, oder? Also, es ist wie noch ein völlig anderes Verständnis vom Beruf gewesen. Und wir sind in diesen 45 Jahren, und da zähle ich alle die Kolleginnen und Kollegen, die in dem Feld tätig sind, so dran gewesen, Professionalisierung von der sozialen Arbeit. Mindestens gestalten, noch mitzugestalten. Und ein Teil war schon immer so, wie können wir das Technologiedefizit aufheben? Also, wie können wir das, was wir machen, messbar machen? Wie können wir das ein Stück weit standardisieren, damit es auch transferlogisch kann in eine Wertschöpfungskette eingebaut werden? So. Und jetzt 2025 stehe ich in meinem Rückblick auch dran, wir haben uns mit dem nicht nur einfach einen Gefallen gemacht. Weil so Wesenspunkte, Charakterpunkte der sozialen Arbeit lässt sich nicht einfach messen. Und du hast vorhin einmal noch gesagt, ja, wir müssen uns auch überlegen, was für eine Wertigkeit hat soziale Arbeit in der Gesellschaft, damit da drinnen auch die entsprechende Ressourcenzuschreibung kann passieren. Sind wir mit der Professionalisierung, wo wir jetzt da drinnen sind, in einem Turm von der Bildung, nicht an einem Punkt, wo wir grundsätzlich unsere Professionalisierung auch hinsichtlich unserer Arbeitsleistung, ja, vielleicht auch neu denken, neu ausrichten und uns überlegen, wohin gehen wir überhaupt mit der sozialen Arbeit?
Also, ich finde das Thema Messbarkeit ziemlich spannend. Also, was heißt das denn, auch jemanden zu vermessen oder Prozesse zu messen, Kennzahlen zu entwickeln? Zu messen, wie viel Zeit ich für eine Arbeitsaufgabe brauche. Damit macht man ja eigentlich die Tür auf, zu überlegen, also auch Menschen zu verobjektivieren. Weil es gibt ja auch Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Es gibt Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Und wenn ich jetzt sage, dein Klient, um aufzustehen und den fertig zu machen für den Tag, darfst du 2,5 Minuten oder 5 Minuten, je nachdem, verwenden. Und damit lässt sich ja auch dein Arbeitsalltag takten. Also du als Person bekommst ja dadurch auch automatischen Zeitdruck, wie viel Minuten oder Sekunden du für eine Arbeitsaufgabe verwenden kannst. Gleichzeitig verliert man ja dadurch die Person, mit der man arbeitet, völlig aus dem Blick. Man hat ja gar nicht ihre Bedürfnisse, ihre Fähigkeiten, Fertigkeiten. Ich denke, mit dieser Vermessbarkeit von Arbeitstätigkeiten und ja auch diese Verobjektivierung, die dann mit den Klientinnen einhergeht, ist natürlich ein Riesenproblem in der sozialen Arbeit. Ich denke nicht, dass man damit sehr gute soziale Arbeit machen kann. Man kann eine Firma dadurch, also eine Einrichtung vielleicht gut ökonomisch führen. Auf der anderen Seite müsste man fragen, ist es dann auch tatsächlich gute soziale Arbeit oder gute sozialpädagogische Arbeit, die dadurch geleistet werden kann? Also ein Kollege von mir, der Moritz Markert, hat gesagt, Menschen existieren im Plural, also mit all ihren Facetten, mit all ihren Spezifikkeiten, aber nicht im Durchschnitt. Und dass man Dinge in Norm, in die Norm setzt oder eben auch Arbeitstätigkeiten vermisst, dass man sozusagen einen Durchschnittswert hat, wie man wie man dann Arbeitstätigkeiten zu verrichten hat, ist eigentlich ein Widerspruch.
Mhm. Vielleicht nochmal so. Und dem muss man ein bisschen auf die Zeit schauen. Fachkräftemangel würde ich unbedingt noch mit dir anschauen. Vorne haben wir kurz angeschaut, dass soziale Arbeit ja für viele in der Gesellschaft eine Blackbox ist. Man weiss nicht, was heute passiert. Was machen die den ganzen Tag? Wenn ich im Hauptstudium, im Schluss vom Studium, die Studierenden manchmal frage, was ist der Grund? Wie begründet ihr, dass man einem ausgebildeten Sozialpädagogen 7200 Franken im Monat zahlt? Besoldigt. Wie begründet er das? Oder wenn er sagt, ich mache Freizeit, ich mache Alltagsgestaltung, trainiere, ich mache Beratung und. Dann fragt sich jeder ja, für was brauchst du ein Studium? Und für das verdienst du so viel. Und jetzt mache ich noch den Spannungsbogen zu dem, was du vorhin gesagt hast, die Messbarkeit. 2004 hat ja Schweizer Volk den NFA angenommen. Also der neue Finanzierungsausgleich, und dann sind verschiedene Verantwortlichkeiten Kanton gegangen, unter anderem Finanzierung, Dramik von den Institutionen im Behindertenbereich. Und ich war da dabei gewesen, wo man dann Finanzierungssystematik neu aufgestellt hat und hat den IBB, den individuellen Betreuungsbedarf, entwickelt. Da ist so ein Ratingraster, wo die Leistungen misst, wo dann nachher einer Finanzierung zugeschrieben wird. Und ich mag mich erinnern, wo wir das entwickelt haben, haben wir den hehren Vorsatz gehabt, können transparent machen, was passiert in den Institutionen den ganzen Tag. Oder? Also wie komplex sind die Abläufe, wie herausfordernd sind die Abläufe, wie auch professionsbedingt die Abläufe sind. Das war der hehre Vorsatz gewesen. Was jetzt daraus heraus passiert ist, ist ja ein Rohrkrepier. Oder wenn ich es jetzt mal ganz losgelöst würde sagen, und es ist nicht unbedingt zu dem passiert, was wir hier wollen machen. Sind solche Ratingsysteme, solche Transparenzmöglichkeiten von der Leistung von Sozialarbeitern, Sozialpädagogen überhaupt nicht gewünscht? Und anders gefragt, oder so die positive Ausformulierung, wie können wir unsere Arbeit in der sozialen Arbeit, im sozialpädagogischen oder im sozialarbeiterischen Kontext sichtbar machen, dass sie nicht mehr eine Blackbox ist, dass die Gesellschaft nicht andauernd muss darüber diskutieren, wieso brauchen die so viel Geld, was machen die den ganzen Tag, was ist denn die Wertschöpfung für uns? Gibt es da Modelle, wo man sich schon überlegt hat?
Modelle kann ich jetzt gar nicht sagen, aber ich denke, dass ja auch noch mal, du hast es richtig angesprochen, eine Frage der Sichtbarkeit und auch eine Frage der Akzeptanz oder der Anerkennung. Und wie, die Frage ist ja auch, wie funktioniert Anerkennung? Und Anerkennung funktioniert ja auch ein Stück weit darüber, ich muss ja erstmal verstehen, wer ist da gegenüber? Ich muss ihn erkennen. Und ich glaube, das könnte ein guter Hebel sein, auch zu verstehen, also Personen, die eben mit sozialer Arbeit wenig zu tun haben, sie einfach mal einzuladen. Hey, mach doch mal einen ehrenamtlichen Tag bei uns in der Einrichtung. Vielleicht Personen, die mit Zahlen zu tun haben, die solche Kennzahlen entwickeln. Kommt doch mal einen Tag zu uns in die Einrichtung und schau dir an, was wir hier leisten. Vielleicht hast du dann ein anderes Verständnis. Auf der anderen Seite fände ich es natürlich auch wichtig, also wenn wir über sozusagen, ist ja auch ein wichtiges Thema in der sozialen Arbeit, das Thema der Integration spricht. Also wenn man eben mit, wenn Klientinnen und Klienten viel stärker auch im gesellschaftlichen Kontext auftauchen würden, also an Veranstaltungen, an Festivitäten, also wenn sie einfach auch ein Bestandteil von der Gesellschaft werden und nicht abgesondert sind, von gesellschaftlichen Zusammenhängen. Ich denke, da, wenn sich da ein stärkeres Miteinander, eine stärkere Sichtbarkeit entwickeln würde und nicht nur ein Kampf um Gelder, sondern wenn man das Menschliche wieder in den Vordergrund rücken würde, das Zwischenmenschliche, das Zusammenleben, ich glaube, dann wird auch sichtbar werden, warum soziale Arbeit wichtig ist und warum unsere Klientinnen und Klienten auch ein würdevolles Leben in der Gesellschaft und nicht am Rande der Gesellschaft zu führen haben.
Darf ich noch ganz kurz nachfragen, so als Klärung? Da würde heißen, man müsste mehr das Sozialräumliche oder Arbeit mit dem Sozialraum, wo soziale Arbeit oder wo die Menschen einfach leben, forcieren, mehr ausgestalten, auch mehr gewichten.
Ja, absolut. Ich denke, das ist ein ganz, ganz zentraler Zugang.
Ja. Ja. Jetzt lasse ich uns als Abschluss von dem Fachgespräch jetzt trotzdem noch auf den Fachkräftemangel kommen. Ich erlebe jetzt bei uns in der Ausbildung an der Ost im Departement Soziale Arbeit, dass immer weniger Sozialpädagogik studiert und immer mehr Sozialarbeit studiert. Wir haben immer gut Studierende, die bei uns studieren können. Aber die Verifikation oder die Ausdifferenzierung Sozialpädagogik, Sozialarbeit ist ein wesentlicher Punkt, wo jetzt richtig Sozialarbeit geht. Wenn ich die Studierenden frage, warum regelmäßige Arbeitszeit drinnen nicht so nah bei den Lebenswelten, nicht so herausgefordert in der Dauerhaftigkeit von der Begegnung, dann natürlich eben nicht Wochenende arbeiten, nicht Pickendienst und. So. Ist das ein Teil, der zum Fachkräftemangel führt, in den neuralgischen Handlungsfeldern, wo wir jetzt angeschaut haben? Oder ist das jetzt einfach so eine Innenperspektive, die ich habe?
Nee, ich denke, das fasst es nochmal sehr gut zusammen, was wir eben ganz zu Beginn ja auch besprochen haben. Also warum soziale Arbeit oder die Handlungsfelder in der sozialen Arbeit so herausfordernd sind. Und auch warum Personen, die in der sozialen Arbeit tätig sind, auch oftmals kündigen und in einen anderen Bereich gehen. Eben, weil genau diese Arbeitsbedingungen, die Rahmenbedingungen eine Problematik sind, die fehlenden Ruhezeiten eine Problematik sind. Auf der anderen Seite könnte man natürlich auch überlegen, warum nennt man es denn Fachkräftemangel? Also man könnte ja auch eine Debatte über ArbeitgeberInnen-Attraktivität führen. Also warum gibt es ja auch ArbeitgeberInnen, die da laufen, die Studierenden laufen ihnen die Türen ein. Also es gibt ja Kolleginnen und Kollegen, die erzählen, dass sie eigentlich gar kein Problem mit Fachkräftemangel haben. Und da kann man natürlich auch überlegen, was machen sie denn besser oder was machen sie denn gut, damit sie eben nicht von Fachkräftemangel betroffen sind. Und ich denke, da sind natürlich die Arbeitsbedingungen, die Rahmenbedingungen anders. Also wenn man sieht, dass Arbeitsteams eine hohe Autonomie haben in Bezug auf die Arbeitsorganisation, flexible Arbeitszeiten haben, selbst auch die Schichtpläne schreiben können, untereinander abtauschen können, also viel agiler mit Arbeitszeiten umgehen können. Vielleicht funktioniert dort auch oder vielleicht gibt es dort auch eine andere Anerkennungskultur. Das sind sicher auch Dinge, die man jetzt weiter erforschen müsste und zu sehen, was sind eigentlich auch attraktive Arbeitsbedingungen in der sozialen Arbeit. Und vielleicht kann man von daher auch lernen.
Mhm. Ein zweiter Aspekt, den ich mit dir anschauen möchte, ist Sinnhaftigkeit von Arbeit, die ich mache. Und früher ist ja soziale Arbeit immer sehr sinnhafte Tätigkeit gewesen, oder? Mit Menschen zusammenarbeiten, sie zu begleiten, sie zu fördern, sie aus einer Suchtproblematik zu bringen, sie zu ermächtigen, wieder können mit ihren Einkommen können auskommen und. Also mit einer starken Sinnhaftigkeit beleidigt. Und jetzt gibt's so Worte, wo heisst, soziale Arbeit kommt immer später, den Auftrag über. Also dann, wenn es schon wirklich auch fast nichts mehr für sich geht, Krankheitsbilder sich verhärtet haben, Suchtproblematik fast nicht mehr zu bearbeiten ist. Also es geht ganz wenig dann noch um Fördern an den Weg, sondern um Bewahren, nicht schlechter werden. Und dass da durchaus oftmals die Motivation fehlt, in diesen Handlungsfeldern, und auch da bin ich mir bewusst, das sage ich ja immer wieder, das ist nicht einfach allgemeingültig, aber dass die Sinnhaftigkeit ein Stück weit auch verloren gegangen ist.
Ja, also sie ist ja noch da. Also die soziale Arbeit hat sich ja im Grunde genommen, oder die Beziehungsarbeit hat sich vielleicht auch professionalisiert. Es gibt andere Methoden, andere Sichtweisen. Es gibt natürlich auch einen Zeitgeist, der sich vielleicht verändert hat. Es gibt auch vielleicht einen anderen Umgang mit Klientinnen und Klienten. Aber die Sinnhaftigkeit ist ja per se ja noch vorhanden. Also das, was soziale Arbeit ausmacht, ist ja noch da. Und eben, wenn man dieses Menschliche, also das Sinnhafte, wieder stärker in den Vordergrund rückt, ich glaube, dann könnte man soziale Arbeit auch wieder attraktiver gestalten. Also wenn man sozusagen sieht, was sind eigentlich Arbeitsbelastung, Zeitdruck, wenig Spielraum, Problematik mit Vorgesetzten oder in Teams, fehlende Solidarität unter Kolleginnen und Kollegen und was sind auf der Gegenseite Ressourcen, Anerkennung, Wertschätzung, Selbstbestimmung und auch Sinnhaftigkeit in Bezug auf die Arbeitstätigkeit. Also wenn man genau diese Ressourcen, die man braucht, um mit Belastung umzugehen, wenn man die wieder stärker in den Vordergrund rücken könnte, und auch das Sinnhafte der sozialen Arbeit in den Vordergrund rückt, dann könnte soziale Arbeit sehr, sehr attraktiv sein als Berufsfeld. Ich denke, das ist natürlich aber auch eine gesellschaftliche Debatte. Und du hast es auch angesprochen, soziale Arbeit wird dann tätig, wenn es schon fast zu spät ist oder das Haus schon am Brennen ist. Aber das ist ja auch eine gesellschaftliche Frage. Also es ist auch die Frage des Umgangs miteinander. Das ist auch eine Frage des gesellschaftlichen Klimas, des ökonomischen Klimas. Wir sind als Konkurrentinnen und Konkurrenten ja auch in der Wirtschaft miteinander tätig. Ist das überhaupt auch noch zeitgemäß? Oder ist das nicht vielleicht auch ein Thema, worüber man drüber nachdenken muss? Also die Konkurrenzverhältnisse, die es gibt und warum man sich weniger um seine Mitmenschen kümmert. Das könnte ja natürlich auch ein Thema sein.
Mhm. Als Abschluss noch von dem Fachkräftemangel-Diskussion, wo wir können es ja nicht lösen. Und wir wissen ja, wir sind auch so Dynamiken unterworfen, wo gar nicht in unserer Macht steht, sondern dass da auch andere Wirkungen da drin hat. Und trotzdem noch so ein Thema, wo mir immer wieder begegnet ist, der Skills-Mix. Dass sich Verantwortliche von Organisationen überlegen, wir tun Tätigkeit von Sozialarbeitern oder von Sozialpädagogen aufschlüsseln. Und sagen, die Tätigkeit, da braucht es jetzt jemand mit der Kompetenz von jemandem, der einen FH gemacht hat. Da jemand, der einen HF hat. Da ist jemand, der VG-Ausbildung hat. Da ist jemand, der gar keine Ausbildung braucht. Also, dass ich den Klient oder den Mensch, der im Unterstützungsbereich ist von einer Organisation, ich den aufschlüssle entlang von seinen Bedürfnissen. Ist das ein Modell, das eine Zukunft hat, oder ist es einfach eine rein Refinanzierung, ökonomisches Modell, um mit den Ressourcen, die ich habe, da noch einigermaßen einzusetzen?
Ja, also das erinnert, wie du es jetzt gerade geschildert hast, das erinnert mich so ein bisschen an die Fließbandproduktion in der Automobilindustrie. Also da gibt es jemand, der steht am Fließband, der ist für die Schraube zuständig, jemand ist für den Kotflügel zuständig, jemand anderes setzt die Scheibe ein. Also das ist Entfremdung per se. Also dass eine Person nicht mehr von A bis Z an der Produktion von einer Ware tätig ist, das hat man ja früher als Entfremdung, und das ist ja immer noch Entfremdung, von der Arbeit gesprochen. Und wenn man genau dieses versucht, auch in der sozialen Arbeit zu machen, dann entzieht man der Tätigkeit in der sozialen Arbeit nämlich der Sinn. Man ist sozusagen nur noch an einem Teilproblem, an einem Fall, an einer Person oder an einem Teil dieser Person beteiligt. Man hat ja gar keinen Bezug mehr zu der Person als Ganzes, und das macht ja eigentlich soziale Arbeit aus. Und ich glaube, wenn man den Weg weiterverfolgt, dann hat man eben so eine Arbeitsteilung wie am Fließband, wie in der Automobilindustrie, und das führt meiner Meinung nach zu weniger sinnhafter sozialer Arbeit. Und wenn man jetzt nochmal die Statistiken anschaut, was eigentlich gesunde Arbeit ausmacht, ist es genau das, nämlich sinnvolle Arbeit zu leisten. Also das wäre natürlich eine spannende Debatte, ob man das weiter forcieren will oder nicht.
Wir sind beim Abschluss. Wir können unsere Probleme nicht einfach lösen, aber ich glaube, wir haben Fenster aufgemacht, wir haben Zugänge geschaffen, wir haben vielleicht auch Denkstrukturen eröffnet, wo unsere Zuhörer, unsere Zuschauer vielleicht können mitnehmen und in der Weitergestaltung von ihrer Organisation, von ihrem Auftrag, vielleicht können als Trigger benutzen, vielleicht auch mal etwas anderes denken. Als Abschluss, gern, du bist in einem Projekt, das heisst Life Balance. Ich kenne das Projekt nicht von Ihnen, nicht detailliert. Ich habe Freude, dass es nicht Work-Life Balance heisst. Und jetzt als Abschluss für dich, meine Interpretation ist, dass du Schaffen als Leben beurteilst.
Ja, absolut. Also Arbeit ist ja jetzt nicht nur wertproduzierende Arbeit, sondern Sorgearbeit, Fürsorgearbeit, Selbstsorgearbeit, das sind ja alles Formen von Arbeit. Und warum ist sozusagen das eine Arbeit und das andere Leben? Das macht für mich wenig Sinn. Also sozusagen alle Tätigkeiten sind Leben, und die sind auch gleichwertig zu gewichten, meiner Meinung nach.
Wunderbaren Abschluss zu dem Thema, zu dem Fachwerk. Danke vielmals, dass du da warst, Stefan.
Danke, Stefan, dass ich da sein durfte.
Das war das Fachgespräch von der Ost, Departement Soziale Arbeit. Ihr findet die Fachgespräche auf dem YouTube-Kanal, und ihr könnt es dort auch abonnieren, wenn ihr am nächsten Fachgespräch folgen wollt. Ihr könnt es auch als Podcast hören auf Apple Podcast und auf Spotify. und auch dort abonnieren für das nächste Fachgespräch. Danke vielmals, dass ihr dabei gewesen seid und bis zum nächsten Mal.